waren die lauwarmen. Ich habe eigentlich genauso anfangen wollen wie du, Rudi, mit dieser E-Mail-Konferenz, die wir kurz gehabt haben. Das war wirklich zum Brüllen, als er da mir geschrieben hat. Und dann kam dann der letzte Satz, das waren die lauwarmen. Also ihr wisst jetzt schon, um was es geht. Ich hoffe, das funktioniert hier. Wenn man einschaltet, geht es dann auch von alleine. Ja, es geht um dieses Bild. Warum habe ich das gemacht? Ich bin irgendwie in der Offenbarung hängen geblieben und war gerade dann auch an diesem letzten Brief an die Gemeinde in Laodicea. Wir befinden uns da, wo Johannes sich im Himmel befindet, oder er meint, er ist im Himmel, und er bekommt einige Offenbarungen an verschiedene Gemeinden mitgeteilt, die er niederschreiben soll und die er an diese Gemeinden weitergeben soll. Und diese Botschaften waren zum Teil sehr unterschiedlich, zum Teil sehr ermutigend, wo Gott ein Lob ausspricht und aber auch ein Tadel ausspricht. Und er gibt dem Johannes eine Botschaft, die er diesen Gemeinden ausrichten soll. Gemeinde verstehe ich jetzt, diese Ortsgemeinde, so wie die Gemeinde Rastatt hier, ich meine nicht die politische Gemeinde, aber das kommt auch noch, spielt auch noch ein bisschen mit rein. Es ist die Botschaft an die Gemeinde Laodicea, an die Ältesten der Gemeinde Laodicea, die auch dann den eigenen Gemeindegliedern diese Botschaft weitergeben soll. Und für mich war das sehr, sehr erschreckend, was der Inhalt dieser Botschaft ist an Laodicea. Und ich habe dann mich auch gefragt, was hat das für uns zu bedeuten, heute Morgen jetzt? Was ist das, was ist der Hintergrund? Warum spricht Gott dieses harte Urteil, dieses harte Gericht über diese Gemeinde aus? Und was hat das auch für uns zu bedeuten? Wo finden wir uns in dieser Botschaft wieder? Ein bisschen was zu, ja, wir lesen erstmal die Verse vor, damit wir es wissen. Und dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Kreatur Gottes. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich, ich habe gar satt und bedarf nichts. Und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest, und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbart werde die Schande deiner Blöße. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du Segen sehen mögest. Weiter geht's. Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. So sei nun fleißig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinem Stuhl. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Ich nehme an, ihr habt alle heute Ohren mitgebracht, dass ihr jetzt nicht im Gottesdienst sitzt und da solche Ohrenstöpsel habt, die man als dann reinmacht, wenn man in der Werkstatt laute Geräusche dämmen möchte. Ich hoffe nicht, dass ihr euren geistlichen Kopfhörer drauf habt und nicht das hört, was hier an der Wand zu euch redet. Ein bisschen was zu Land und Leute. Laodicea kommt aus dem Griechischen Laodikeia und bedeutet Volksrecht, Volksentscheid, Volksherrschaft, dem Volke gerecht. Die politische Gemeinde Laodicea hat sich ganz bewusst diesen Namen ausgesucht und irgendwann mal selbst entschieden, wir wollen so heißen. Die politische Gemeinde in Laodicea war eine durchaus demokratische, durch und durch demokratische Gemeinde, wie wir heute uns auch heute Morgen uns auch in einer politischen Demokratie befinden. Und es war aber so dargestellt, dass viele, dass es allen Volksrecht, es musste allen gerecht werden, es wurde alles über die Demokratie entschieden, es musste alles vom Volke ausgehen, dem Volke gerecht sein. Und es ist so, dass jemand hat mal gesagt, wenn die Gemeinde, die geistliche Gemeinde, von der rede ich jetzt, nicht mehr in die politische Gemeinde hineinspricht und es eher umgekehrt ist, dass die politische Gemeinde in die geistliche Gemeinde hineinspricht, dann ist vieles kaputt. Das heißt, wenn der Zeitgeist die Gemeinde regiert, wenn der Zeitgeist bestimmt, was in einer geistlichen Gemeinde passiert, dann haben wir ein Riesenproblem. Und ich möchte euch auch zeigen, wie es heute dort aussieht. Dieser Zeitgeist hat in dieser Gemeinde Einzug gehalten. Es sind dort Dinge passiert, die wir uns nicht vorstellen können. Und auch dieses harte Gericht, das der Johannes zu hören kriegt und das er dann weitergeben soll, ist nicht von ungefähr geschehen. Und heute sehen wir nicht mehr eine blühende Gemeinde, auch eine politische Gemeinde und schon gar keine geistliche Gemeinde mehr an diesem Ort. Da sagen sich Fuchs und Hase, gute Nacht. Das ist das traurige Ende von Laodicea. So sieht es aus, wenn eine Gemeinde nicht mehr Gottes Wort nachfolgt, nicht mehr Gottes Wort in sich trägt und nicht mehr Gottes Wort wichtig ist in dieser Gemeinde. Vor allen Dingen die Liebe, von dem der Rudi geredet hat, ist in dieser Gemeinde nicht mehr gewesen. Das war alles Gleichgültigkeit, die dort reagiert hat. Es ist nicht mehr das gewesen, was die Gemeinde anfänglich ausgemacht hat. Die Gemeinde wurde vom Zeitgeist der damaligen Zeit überrollt. Wir sehen hier Laodicea. Moment, das ist richtig, ja. Laodicea liegt hier. Und diese schwarzen Striche, das sind Straßen der damaligen Zeit gewesen. Und ihr seht, dass Laodicea hier an einem Kreuzungspunkt liegt. Sie ist sehr zentral gelegen und sie war eine sehr, sehr offene Stadt. Da ist viel gewesen. Die waren reich ohne Ende. Die haben Geld gehabt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die haben dort gelebt und haben ja in Saus und Braus kann man fast gelebt. Also ich rede jetzt von der politischen Gemeinde. Die haben ins Haus und Braus gelebt. Die sind morgens, sonntags morgens mit dem Porsche, nichts gegen Porsche, nichts gegen Leute, die Porsche fahren. Ich hätte gern selber einer und würde ihn auch fahren, wenn ich ihn mir leisten könnte. Aber die sind sonntags morgens mit dem Porsche in die Gemeinde gekommen. Und die haben im feinsten Anzug, sind die da drin gesessen, top gestylt, top angezogen. Ja, sie waren so eine richtig fette, reiche Gemeinde. Laodicea war auch der Punkt, war auch eine Stadt, in der Gerichtsbarkeit ausgeübt wurde. Das war eine Stadt, da ist der Richter gekommen oder der Konsul und hat dann Recht gesprochen. Nicht jede Stadt hat ein Gericht. Also jetzt, wenn ich komme von Ödekheim, vom Dorf, da wäre es vermessen, wenn wir sagen, wir hätten ein Gericht. Aber Rastatt hat ein Gerichtsgebäude, hat auch Richter, die Recht sprechen. Und so war auch Laodicea eine Ortschaft, die ein Gericht gehabt hat. Hier sehen wir das Theater von Laodicea und interessanterweise, die haben zwei davon gehabt. Die haben zwei solche Stadien gehabt. Da hat also nicht der KSC jetzt in einem gespielt, da hat am Sonntag mit ungeraden Zahlen, hätte er dann im anderen Stadion spielen können. Die haben zwei Theater gehabt. Die waren also richtig, richtig reich. Die haben, man sagt auch, Laodicea war die Wall Street Kleinasiens. Dort ist die Hochfinanz ein- und ausgegangen. Die haben Geld gehabt ohne Ende. Die haben, ja, Antiochus III. hat dort ca. 2000 Juden angesiedelt. Und wenn man das Wort Juden, ich will es jetzt nicht despektierlich runterspielen, sondern die Juden haben damals nur Geld verdient. Das war das, was man ihnen gelassen hat. Und genau in dieser Hochfinanz, in der Wall Street Kleinasiens, sind die aufgeblüht. Und da haben die das machen dürfen, was sie gekonnt haben. Und das ist natürlich dieser Ortschaft zugute gekommen. Und die Ortschaft ist richtig regelrecht aufgeblüht, diese Stadt. Sie haben noch etwas gehabt. Sie haben eine Augensalbe gefunden. Eine Augensalbe, ein phrygisches Pulver, so nannte man es. Man hat es mit Wasser angerührt und die haben dann das denn auf die Augen gestrichen und die Augen sind dann dadurch wieder gesund worden. Die haben Ärzte gehabt, die man hier auf diesen Münzen verewigt hat. Das heißt, das Gesundheitssystem war wirklich on top. Die waren wirklich auf der Spitze. Die haben wirklich nicht nur Geld gehabt von der Hochfinanz, von der Börse in Laodicea, sondern die haben auch die Ärzteschaft gehabt, die wirklich top waren, die wirklich bekannt waren darüber hinaus. Und sie haben noch etwas gehabt. Das ist schwarze Wolle von einem bestimmten Schaf, das sie dann produziert haben, das sehr angenehm zu tragen war und das sie dann auch in Kleiderstücke gemacht haben. Und da war die Haute Couture von Paris gegenwärtig. Die sind also wirklich bekannt gewesen für die Kleider der damaligen Zeit. Sie wurden weithin berühmt. Laodicea war bekannt, als Gerichtsstadt nochmal zusammenfassend. Sie war bekannt für großen Reichtum. Es war das Zentrum der Hochfinanz und des Bankenwesens. Weithin bekannt wegen der Heilkunst, der Ärzte und der Augensalbe. Und weithin bekannt wegen ihres Kleiderluxus. Die sind wirklich eine reiche, fette Gemeinde gewesen. Die haben nicht darüber diskutiert, hier in diesem Gemeindehaus müssen wir ja die Fenster erneuern. Die haben nicht darüber diskutiert, dass wir jetzt die Fenster machen müssen. Die hätten gesagt, wisst ihr was, wir reißen dieses Gebäude ab, bauen es nochmal neu auf, am besten doppelt so groß, das Geld haben wir. Ne? So haben die gedacht. Die haben nicht mehr Gott gebraucht, sie haben Gott außen vor gelassen. Wir haben es eben gelesen, er stand draußen vor der Tür. Draußen vor der Tür. Ich erinnere mich an ein Stück von, das heißt, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Ja, draußen vor der Tür von Rolf Borchert, genau. Da ist ein Soldat aus der Gefangenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hause gekommen, nach Jahren der Gefangenschaft. Es hat ihn nur noch eins interessiert, er hat nur noch eins im Sinn gehabt, ich komme nach Hause zu meiner Frau, zu meinen Kindern. Das war das Einzige, was ihn noch gehalten hat oder durchzuhalten. Und dann kommt er eines Tages wirklich frei, kommt nach Hause, macht die Tür auf und ein fremder Mann steht vor ihm. Und er muss erfahren von seiner Frau, dass sie nicht mehr mit damit gerechnet hat, dass er nach Hause kommt, dass sie in der Zwischenzeit geheiratet hat und auch wieder Kinder gekriegt hat. Und sie schickt ihn weg. Und das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren wird oder passieren kann, wenn er weggeschickt wird von einer Liebe, die ihm eigentlich die Kraft gegeben hat, durchzuhalten. Und diese Liebe ist nun nicht mehr da. Diese Liebe ist kalt geworden. Sie haben Gott nicht mehr gebraucht. Sie haben Gott draußen vor der Tür stehen lassen. Wie ein Bettler. Ja. Weithin bekannt waren sie wegen ihres Kleiderluxus, aber sie hatten ein kleines Schönheitsproblem, sage ich jetzt mal. Heißes Wasser mussten sie von weit, weit her holen. Die haben dann extra eine Wasserleitung gelegt, haben das 10 Kilometer von Hierapolis her kommen lassen müssen. Dieses Wasser war anfänglich heiß, richtig heiß. Und es kommt an, natürlich nach 10 Kilometer ist es nicht mehr frisch. Nach 10 Kilometer ist es auch nicht kalt, aber nach 10 Kilometer ist es eine richtige lauwarme Brühe. Stellt euch vor, ihr müsst einen lauwarmen Kaffee nachher trinken. Schmeckt nicht, oder? Also mir schmeckt es nicht, ich brauche einen heißen Kaffee. Aber das genau wirft Gott dieser Gemeinde, dieser geistlichen Gemeinde vor. Leute, ihr seid genauso wie diese lauwarme Brühe. Ihr seid nicht heiß, wo man sich vielleicht ein warmes Bad machen könnte, wo man sich drin wohlfühlen könnte. Ihr seid aber auch nicht kalt, wo Wasser euch erfrischen könnte, wo Wasser angenehm zu trinken ist. Ihr seid genau das Mittel, von jedem ein bisschen was. So eine angepasste Situation. So vergleicht Gott diese Gemeinde in Laodicea mit dieser lauwarmen Brühe. Und was sagt Gott? Ich werde euch ausspeien. Ich finde euch zum Kotzen. Anders ausgedrückt. Eine harte, harte Botschaft, die Gott zu uns sagt, ihr habt nicht mehr diese Liebe, die ihr anfänglich gehabt habt. Ich bin nicht mehr in eurem Mittelpunkt. Ich bin draußen. Und was sagt er dann? Ich muss euch ausspeien. Ich will diesen Geschmack nicht mehr im Mund haben. Ihr ekelt mich an. So ist es für mich dann schon ein bisschen arg heftig rübergekommen. Wie sind diese Briefe aufgebaut? Am Anfang stellt sich Gott vor als der Bote oder so spricht er, und dann wird ihm was zugeschrieben oder schreibt er sich selber zu, als Legitimation, dass er dieser Bote sein darf. Es gibt Lob, wenn vorhanden, es gibt aber auch Tadel, wenn vorhanden. Es gibt Gemeinden, die schneiden sehr schlecht ab, wie Laodicea. Es gibt aber auch Gemeinden, die schneiden sehr gut ab, die Gott lobt und die er für das, was sie geleistet haben, wo sie an ihm festgehalten haben, lobt und dieses Lob erwähnt. Er gibt ihnen auch einen Rat, kehr um, wie wir es gehört haben von Rudi, kehr um und komm zu dieser alten Beziehung wieder zurück. Und er droht auch, sonst werde ich bald kommen, und er gibt eine Verheißung mit: Wer siegt, dem werde ich geben, wie wir es am Schluss gehört haben, auf dem Thron zu sitzen. Und es gibt auch eine Schlussformel: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Der Karren war verfahren in Laodicea. Ich habe dieses Bild bewusst genommen, um einfach mal darzustellen, in welcher Situation diese Gemeinde sich befunden hat. Und ich würde mich auch dafür interessieren, was Gott von unserer Gemeinde hält. Ist es so ein Zustand, in dem dieses Auto nicht mehr zu gebrauchen wäre? Und ich sage ja, Blech ist alles gut, es geht um den, der drin sitzt. Wie geht's dem? In diesem Zustand des Autos kann ich nur Rückschlüsse nehmen, dass es ihm nicht allzu gut geht. Und was kommt dann? Kommt natürlich der Krankenwagen gefahren. Die Feuerwehr kommt, da heißt es nur 112 anzurufen, Unfall, kommt bitte schnell, helft. Und dann kommt der Arzt. Und so möchte ich es jetzt weiter auch in dieser Art und Weise weiterführen. Ein Arzt kann nicht jeder sein. Ein Arzt muss semesterlang ewig studieren, bis er denn mal nach bestimmten Prüfungen überhaupt zugelassen wird, Arzt sein zu dürfen. Und so geht es genauso mit dieser ersten Vorstellung. Der Arzt in Offenbarung 3, Vers 14, Gott offenbart sich als der, der ist. Er ist derjenige, der helfen darf und der helfen kann. Er redet davon, dieses sagt, der Amen heißt. Es ist der Amen heißt. Es ist nicht der Amen sagt, wie wir es als bekräftigen nach der Predigt. Wenn ich dann am Schluss jetzt dann Amen sage, dann heißt es dann, so sei es. So wird es kommen. So ist es. da steht derjenige, der Amen heißt. Es ist derjenige, der das Amen selber ist. Er ist derjenige, der es verbirgt, was er sagt, das stimmt. Es ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Er, wie wir es eben in diesem letzten Lied gesungen haben, es ist der, der den Thron verlassen hat, der Mensch geworden ist, der den Vater bezeugt hat vor uns Menschen und den Vater vor uns offenbart hat. Er ist derjenige, der der Vater selber ist. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Er hat durchgehalten bis zum Schluss am Kreuz. Er ist am Kreuz gestorben und er ist auferstanden am dritten Tage. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Und er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Er ist auch derjenige, der diese Gemeinde in Laodicea geschaffen hat. Es ist von ihm ausgegangen, es war sein Wille. Es ist auch von Gottes Wille, dass er uns geschaffen hat, dass diese Gemeinde in Rastatt entstanden ist. Es war Gottes Wille. Derjenige, der heute Morgen hier sitzt, ist von Gott gewollt in dieser Gemeinde. Die Diagnose, eben haben wir es vom Arzt gehabt. Der Arzt stellt eine Diagnose und wir müssen feststellen, Diagnose herzkrank. Das Herz ist nicht mehr ein lebendiges Herz, sondern es ist ein steinernes Herz. Dieses Herz in Laodicea, der Gemeinde, ist hart geworden. Die Gemeinde ist weder kalt noch warm, sondern lau. Sie hat sich diesem Zeitgeist in dieser Ortschaft angepasst. Da haben nicht mehr die geistlichen Führer in dieser Gemeinde funktioniert, sondern sie haben die Gemeinde in die Irre geführt. Sie haben diese Gemeinde nicht mehr das gegeben, was sie brauchen, damit diese Gemeinde geistlich leben kann. Nämlich genau diese Liebe, die wir brauchen, um uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen und uns weiter in diesem, mit dem Weg Gott zu, mit Jesus Christus zu gehen, mit Jesus Christus zu leben. Sie waren weder kalt noch warm, sondern lau, und Gott will oder sagt davon, dass er sie ausspeien möchte. Sie waren reich, selbstzufrieden und überheblich. Und ich frage, finden wir das auch bei uns? Dieses Reiche, wir brauchen Gott nicht mehr. Wir brauchen Gott nicht mehr. Wir haben so viel Geld in unserer Gemeinde. Wir können uns alles leisten. Die Gemeinde in Laodicea ist zweimal von einem Erdbeben erschüttert worden. War zerstört. Die hatten so viel Geld, dass sie gesagt haben, wir brauchen keine Unterstützung von der römischen Regierung. Wir bauen unsere Stadt selber wieder auf. Und noch schöner und noch besser, als es vorher gewesen ist. Zweimal haben die das geschafft. Sie waren reich, selbstzufrieden und überheblich. Sie brauchten ja Gott nicht mehr. Sie haben ja die besten Ärzte gehabt. Also wenn ich krank geworden bin, dann gehe ich halt zu den besten Ärzten, die da sind. Und die machen mich tatsächlich selbstverständlich wieder gesund. Also brauche ich Gott nicht mehr. Gott ist draußen geblieben, Gott ist außen vor geblieben. Sie waren aber elend, jämmerlich, arm und blind und nackt. Das ist das Geistliche, die geistliche Sicht, wie Gott diese Gemeinde gesehen hat. Wenn wir in diese Gemeinde gekommen wären, hätten wir gedacht, boah, da muss aber Gott regieren. Da muss Gott gegenwärtig sein. Da hat am Sonntagmorgen, wenn die Anbetung stattgefunden hat, hat sich das Dach gehoben vor lauter Gegenwart Gottes. Gott sieht es aber ein bisschen anders. Gott sieht andere Kriterien. Gott sieht anders, wie die Gemeinde in Laodicea gewesen ist. Sie waren nicht in dieser Art und Weise, wie sie sich selber das vorgestellt haben, sondern sie waren elend in Gottes Augen, jämmerlich, arm und blind und nackt. Wenn jemand blind ist, dann hat er Riesenprobleme. Wir haben es ja jetzt diese Tage auch in der Bibelstunde gesehen von einem Blinden, der blind geboren ist. Der hat das Leben von Kind auf überhaupt nicht gesehen. Er hat immer nur gemerkt, wo er dagegen gerannt ist. Er hat immer gemerkt, dass er nicht geliebt worden ist von den Menschen. Er musste sein Geld zusammenbetteln und er hat überhaupt nicht gewusst, wo er lebt, wie die Umgebung aussieht. Erst als er dann geheilt worden ist von Jesus Christus, da hat er dann gespürt und gemerkt und hat gesehen, wie die Umwelt ist. Sie waren eher elend, jämmerlich, arm und blind und nackt, außen hui, aber innen pfui. Außen schön, man hätte es gedacht, ja, das sind Christen. Da kann man in der Stadt mit angeben. Da können wir am Sonntag dann an diesem Open-Air-Gottesdienst, da können wir richtig glänzen. Aber Gott hat eine andere Ansicht. Gott hat die Gemeinde gekannt, er sieht dieser Gemeinde ins Herz. Und dieses Herz ist hart geworden, ist steinern geworden. Die Therapie, was ist eine Therapie für diese Gemeinde? Was denkt ihr? Was kann man dieser Gemeinde raten? Also ich hätte mich schwer getan, wenn mich jemand gefragt hätte, und ich merke es auch ihr, die Antworten liegen jetzt nicht parat. Gott sagt, sie sollen geläutertes Gold kaufen, um reich zu werden. Er hält ihnen ihr eigenes Versagen, da wo sie Wert darauf gelegt haben, hält er ihnen vor, um ihnen eine geistliche Wahrheit beizubringen. Sie sollen geläutertes Gold kaufen, um reich zu werden. Und da heißt es im 1. Petrusbrief zum Beispiel, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesus Christus. Was sollen sie tun? Sie sollen wieder in ihren Glauben eintreten. Sie sollen wieder zurückfinden in diesen Glauben, den sie vorher gehabt haben. Sie sollen wieder Jesus Christus mit in ihr Leben hineinnehmen und ihm vertrauen und darauf vertrauen, was er in seinem Wort sagt. Sie sollen geläutertes Gold kaufen. Und für mich ist es so, wenn es heißt, ich soll etwas kaufen, da muss ich Geld ausgeben. Das kostet mich etwas. Das heißt, ich muss Zeit und Energie aufwenden, um Gold zu kaufen. Ich muss in Gottes Wort studieren. Ich muss es wieder zulassen, dass Gott zu mir reden kann. Ich muss es wieder zulassen, dass Gott sein Wort benutzen kann, um zu mir zu reden, was sein Wille ist, was er für uns bereithält. Und dass wir diesem Wort auch vertrauen und diesem Gott vertrauen, dass er mit uns leben möchte. Sie sollen sich weiße Kleider kaufen. Sie, die schwarze Kleider getragen haben, für die diese schwarzen Kleider das Nonplusultra der damaligen Kleiderkunst waren, die feinst angezogen waren, die die Haute Couture in Paris wahrscheinlich gar nicht mehr gebraucht hätten. Sie sollten sich weiße Kleider kaufen. Weiß steht für Gerechtigkeit, für Gerechtigkeit, dass Menschen, die gerecht geworden sind, auch sich in dem Blut Jesus gereinigt haben und weiß und strahlend weiß wieder vor uns stehen. Wir sollen es lernen, wieder zu Jesus Christus zu kommen, unsere Sünden zu bekennen und uns von ihm reinigen zu lassen und wieder weiße Kleider anziehen zu können. Sie sollten umkehren, sie sollten das tun, sie sollten sich sollten Gott vertrauen und sie sollten sich auch wieder reinigen in dem Blut Jesu Christi. Und sie waren beide nackt, so lesen wir im 1. Mose, ganz am Anfang der Bibel, der Mensch und seine Frau, sie schämten sich nicht. Also das war der Zustand, in dem der Mensch mit sich im Reinen war. Erst als er dann gesündigt hat, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Das heißt, in dem Moment, als sie erkannt haben, dass sie gesündigt haben, war die erste Reaktion, die einsetzte, dass der Mensch erkannte, dass er wirklich nackt ist. Und dass sie nackt waren. Und sie sollten sich Augensalbe kaufen, um sehen zu können. Augensalbe zu kaufen, um sehen zu können, das ist das, was sie wirklich brauchten. Dass man nicht durch die Gegend stolpert. Wenn ich jetzt hier als blinder Mensch hier nach vorne laufe und ich habe keinen Stock um zu finden, um die Gegend ein bisschen abzutasten, dann haut es mich hier auf die Nase. Das heißt, wir brauchen dringend die Augensalbe, um wieder sehen zu können, dass Gott uns diese Augen, diese geistlichen Augen öffnet, um zu erkennen, was wieder dran ist. Die Genesung, wie findet die statt oder wie kann die stattfinden? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Gott steht immer noch vor der Tür. Interessanterweise, Gott hat diese Gemeinde, obwohl er sie zum Gott, also zum Ausspeien findet, hat er sie nicht aufgegeben. Und das ist unsere große Hoffnung für heute Morgen, auch für uns, dass Gott immer noch vor deiner Tür steht. Ganz egal, was du getan hast, ganz egal, wie dein geistlicher Zustand ist, Gott steht immer noch vor der Tür. Und jetzt liegt es an uns und er klopft. Hörbar. Er klopft vor unserer Herzenstür. Das ist also nicht ein Bild, dass jetzt eine Holztür da ist, sondern es ist die Tür unseres Herzens. Er steht vor uns. Gott ist immer noch da. Er hält es aus mit dir, obwohl du ihn menschlich gesehen enttäuscht hast. Er steht immer noch da und klopft an deiner Tür. Er gibt dich nicht auf, obwohl eigentlich die äußeren Umstände und seiner Beurteilung nach wir eigentlich größte Sorgen haben müssten. Er steht immer noch an deiner Tür und er klopft an deiner Tür an, immer noch. Jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr, jede Stunde, jede Sekunde steht Gott immer noch vor der Tür. Es wird einmal ein Ende geben. Aber Gott steht vor deiner Tür. Und es liegt jetzt an dir. Und da verhält sich Gott wie ein Gentleman. Er tritt nicht die Tür ein, sondern er steht ganz vornehm, zurückhaltend vor deiner Herzenstür und klopft. Ein Schlag, zwei Schlag, drei Schläge. Und er klopft an. Es liegt an dir, die Tür aufzumachen und Gott wieder in dein Leben hineinzulassen. Oder vielleicht sogar zum ersten Mal in dein Leben zu lassen. Trau diesem Gott zu, dass er in diese aufgehende Tür hineingeht. Das hat er nämlich hier versprochen. Wer meine Stimme hört, er ruft Martin, Rudi. Jeden einzelnen Namen ruft er. Macht die Tür auf und Gott wird in diese Tür hineingehen. Das ist sein Versprechen, dass er uns an dieser Stelle jetzt gibt. Dass er in diese Tür, in diese Gemeinschaft mit dir wieder hineintreten möchte. Er will dich natürlich nicht so lassen, wie du bist. Er will dich verändern. Er will dich zum Guten verändern. Und er steht aber immer noch an der Tür und er will Gemeinschaft haben. Dieses Abendmahl, das wir nachher feiern werden, ist ein Zeichen dessen, was Gott mit uns machen möchte. Er möchte diese Mahlgemeinschaft mit uns feiern. Das ist ein feierlicher Akt, den er uns entgegenhält. Er möchte das mit uns tun. Er möchte, dass du Hauptdarsteller bist in dieser Gemeinschaft. Natürlich geben wir Gott die Ehre. Natürlich sind nicht wir im Mittelpunkt, aber Gott ehrt uns und segnet uns mit dieser Gemeinschaft. Die Überwindung, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Stuhl. Ich kann mich noch erinnern, als kleiner Junge, da hat mich mein Vater auf seinen Schoß genommen. Er hat damit gezeigt, du, ich hab dich lieb. Du bist mir wichtig. Er hat mir seine Gegenwart geschenkt. Er hat mich in seine Gegenwart hineingezogen. Und das möchte Gott auch mit dir tun heute Morgen. Er möchte dich in diese Gemeinschaft wieder hineinnehmen. Er möchte dich auf seinen Schoß nehmen. Und dieser Schoß ist auch gleichzeitig der Thron, auf dem Jesus regieren wird. Und so möchte ich euch bitten, dieses Wort ernst zu nehmen heute Morgen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ihr habt alle Ohren. Ich kann es gut sehen. Da hat keiner irgendwas irgendwie die Ohren abgesägt oder hat sich hier irgendwie ein Ohrhörer oder irgend sowas. Ihr habt es heute Morgen gehört. Und ich möchte euch bitten, nehmt diese Botschaft ernst. Amen.